damit gesagt wurde, dieser Kyros ist jemand gewesen, der zum ersten Mal in der Geschichte die Idee der Menschenrechte vertreten hat.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir bewegen uns ja in Gesprächen durch die Philosophiegeschichte, durch die weltweite Philosophiegeschichte. Und im Jahr 2025 werden wir uns hauptsächlich dann der griechischen Antike widmen. Ich weiß, ihr, die das hört, wartet da alle schon drauf. Vorher wollen wir hier aber noch über ein paar andere Weltregionen sprechen, die für die frühe Philosophiegeschichte wichtig sind. Und in dieser Folge ist das antike Persien, denn da war ja unter anderem auch Zarathustra eine wichtige Figur, um den wird es in der nächsten Folge gehen. Aber auch so taucht das antike Persien ja gerade, wenn man über das antike Griechenland spricht, immer wieder auf. Und mein heutiger Gast meint, dieser Blick eigentlich, also dieser westliche Blick aus Griechenland auf Persien als so antagonistische Figur, der ist eigentlich nicht der, den wir hauptsächlich haben sollten. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Josef Wiesehöfer.
Schönen guten Tag, Herr Eichler.
Sie haben bis zu Ihrer Emeritierung als Professor für Alte Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gelehrt. Bei C.H. Beck ist von Ihnen zum Beispiel das antike Persien und das frühe Persien erschienen. Wie ist das denn bei Ihnen im Leben, damit fangen wir hier immer an, ursprünglich eigentlich entstanden, dieses Interesse für Persien für den Iran?
Das ist ein reiner Zufall gewesen. Ich wollte ursprünglich Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte werden. Vor allem Geschichte war mein Lieblingsfach und da ganz zweifellos die Zeitgeschichte. Ich habe dann aber an der Uni in Münster relativ früh in der alten Geschichte eine Hilfskraftstelle bekommen und war meiner späteren Chefin zugeordnet als Hilfskraft. Frau Ruth Altheim-Stiel, die einen Schwerpunkt im Nahen Osten hatte. Also gerade nicht Griechenland und Rom im Zentrum ihrer Forschungen und ihrer Lehre besaß, sondern eben den Vorderen Orient, die Araber, aber auch Themen wie die Hunnen und eben auch Geschichte Irans. Hinzu kam, dass ich dann in meinem zweiten Studienjahr mit anderen Studenten zusammen, guten Freunden auch inzwischen, eine Fahrt nach Iran gemacht habe. Das war 1972 und diese Fahrt hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einerseits durch das, was ich dort gesehen habe, andererseits aber eben auch durch die Gastfreundschaft und die ungeheure Liebenswürdigkeit der Menschen, die ich dort getroffen habe. Und so hat sich der Schwerpunkt auch meiner eigenen Forschung innerhalb der alten Geschichte dann herausgebildet. Aber die neuere Geschichte als Rezeptionsgeschichte der Antike ist immer noch ein Steckenpferd von mir.
War das damals, Sie haben gesagt, die Person, bei der Sie Hilfskraft waren, hat sich mit dem Nahen Osten beschäftigt in der Geschichte. War das damals was Besonderes, diesen Schwerpunkt zu haben? Weil Sie meinten ja nicht mit Rom, nicht mit Griechenland. Oder war das eigentlich auch schon weit verbreitet?
Nein, überhaupt nicht. Also jedenfalls, was die Antike betrifft, sicherlich nicht. Sie war, glaube ich, erste und einzige weibliche Person, die als Professorin damals eben tätig war, sondern mit ihrem Schwerpunkt war sie auch was ganz Außergewöhnliches. Also der Griechenland- und Rom-Schwerpunkt innerhalb der alten Geschichte, der ja bis heute nicht verschwunden ist, muss man sagen, der war damals noch viel, viel stärker ausgeprägt.
Und was waren dann Ihre ersten Forschungsfragen?
Ja, ich habe mich, ich habe auf dieser Reise besucht auch unter anderem Bisutun. Das ist eine Stätte an der großen alten Handels- und auch Heeresstraße zwischen, heute würde man sagen, Bagdad, Hamadan und dann von dort weiter aus in den Nordost-Iran. Und dort gibt es ein Felsrelief von König Darius dem Ersten, also dem Wiederbegründer des Persischen Reiches nach einer Schwächephase. Und dieses Relief und seine Geschichte haben mich sehr beeindruckt. Und ich habe meine Staatsarbeit und später auch meine Dissertation über Dareios geschrieben, ausgehend von diesem Relief.
Sie haben jetzt gerade schon Bagdad angesprochen, wo man ja denkt, Moment mal, das ist ja gar nicht im Iran. Ich weiß noch, als Kind, mein erster Freund war Iraner. Also ich bin kurz vor Mauerfall geboren, dann sind wir nach Westdeutschland, ich bin Ostdeutschland geboren und da ins Nebenhaus kam auch gerade eine Familie aus dem Iran an. Und da habe ich als Kind dann schon gelernt, okay, die kommen aus dem Iran oder aus Iran, wie Sie es gerade gesagt haben, aber die Sprache heißt Persisch. Diese beiden Begriffe, Iran und Persien, was genau ist da der Unterschied? Weil Sie verwenden die ja auch beide im Buch, also in Ihrem Buch, in der Bäckschen Reihe und sagen am Anfang, dass es da manchmal Verwirrungen gibt zwischen diesen Worten.
Ja, also wenn man es sehr vereinfacht darstellen will, ist das ein bisschen wie mit Holland und den Niederlanden. Also eigentlich ist Persien oder die Persis nur ein Teil Irans, im Südwest-Iran gelegen, in Neupersisch heute ist das die Provinz Fars. Das alte Altpersisch wäre das Parsa gewesen. Davon abgeleitet eben griechisch Persis und die Leute, die dort wohnen, sind die Perser im eigentlichen Sinne. Aber sie gehören und zählen sich eben auch zur größeren Gruppe der Iraner. Und dieser Schwerpunkt Iran, eigentlich Land der Arier oder Reich der Arier, über die Arier können wir vielleicht später nochmal sprechen und den Missbrauch, der mit diesem Terminus getrieben worden ist. Ja. Dieser Terminus Iran spielt eigentlich bis ins 20. Jahrhundert die entscheidende Rolle, nicht das Wort, also in Iran selbst. Während im Westen der Begriff Persien oder Pers, La Pers oder so gebräuchlich ist. Und erst der Schah-Vater, also der erste Vertreter der Pahlavi-Dynastie, der hat dann Iran, wenn man so will, auch in Iran selbst zum maßgeblichen Terminus gemacht. Seitdem gab es eben das sogenannte Königreich oder Kaiserreich Iran, wie das in Deutschland dann auch hieß, und jetzt eben die Islamische Republik Iran. Also Iran ist eigentlich der umfassendere Begriff, Persien eigentlich nur ein Teil Irans, aber es ist dann eben vielfach synonym im Westen benutzt worden.
Ah, weil ich glaube, ich früher dachte, Persien ist quasi das ältere Wort und Iran das neuere. Aber Sie sagen, dass auch das Wort Iran wird eigentlich schon lange benutzt.
Und Iran ist abgeleitet von dem persischen Wort Iran Schache, also Land der Arier oder Reich der Arier, und ist so als politischer Begriff dann in der sassanidischen Zeit vor allen Dingen benutzt worden, also ab dem 3. Jahrhundert nach Christus, die Sassaniden als die großen Gegenspieler der Römer und später der Oströmer, das Reich der Sassaniden, also Nachfolgereich der Perserkönige, über die es hier heute vermutlich vor allen Dingen geht, dieses Reich ist dann im 7. Jahrhundert erobert worden von den Muslimen, die aus Arabien kamen, also den Arabern. Aber die Iraner selbst sprachlich und auch in ihrem Selbstverständnis zählen sich eben nicht zur arabischen Welt, das ist ganz wichtig für sie, sondern sprachlich gehören sie zur indoeuropäischen Welt. Also Altpersisch, auch Neupersisch ist eine indoeuropäische Sprache oder wie wir in Deutschland oft sagen, indogermanische Sprache, während die arabische Sprache eben zu den semitischen Sprachen gehört. Aber in Iran selbst wird nicht nur auf die Sprache abgehoben, die unterschiedlich ist, sondern man versteht sich auch als eine Ethnie, die anders ist als die Araber, selbst wenn man dem gleichen Glauben oder anhängt oder einer Spielart des Glaubens mit der Schia.
Der Witz bei der Beschäftigung mit antiken Kulturen, Zivilisationen ist ja manchmal, dass es das wissenschaftlich manchmal noch gar nicht so lange gibt. Also zum Beispiel die Ägyptologie oder so gibt es ja nicht schon seit 2000 Jahren oder so als Fach. Wie ist das denn bei der Beschäftigung mit dem antiken Persien? Seit wann ist das denn, wird das für die Wissenschaft wichtiger, sich damit zu beschäftigen?
Es hat eigentlich immer eine Rolle gespielt, sicherlich als Kontrastfolie zu Griechenland oder Rom. Diese drei großen Reiche, die in der Antike bestanden mit dem Schwerpunkt in Iran, also das Achämenidenreich, wir haben eben schon Dareios genannt, also die großen Gegenspieler der Griechen in den sogenannten Perserkriegen. Mhm. Dann eben die Parther, die Gegenspieler der Römer. Der ein oder andere weiß vielleicht eben von Crassus, der Leib und Leben und Kopf verliert im Kampf gegen die iranischen Parther. Und dann eben die Sassaniden als Gegenspieler der späteren Römer und der Oströmer. Die spielen immer eine Rolle, vor allen Dingen die Nachfolger des Kyros und des Dareios, wenn man sich beschäftigt mit der Antike. Sie tauchen eben auf als Gegenspieler der Griechen, und die Griechen werden oder sind nicht nur in Deutschland, in Europa eigentlich vorbildhaft geworden. Und wenn die bedrängt werden eben von einem Reich im Osten, dann spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und aber wissenschaftlich könnte man sagen, tut sich eigentlich erst etwas Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als man in Iran selbst eben Ausgrabungen startet und das indigene Quellenmaterial eben zur Verfügung hat. Ein bisschen früher beginnt das, was die schriftliche Überlieferung angeht, das Avesta, also die heiligen Schriften der Zoroastrier, spielen schon ab dem 17. Jahrhundert, als sie in Europa übersetzt werden, eine Rolle. Aber was unsere Perser jetzt angeht, als ja politische Macht im Vorderen Orient, nicht nur im Vorderen Orient, das reicht ja noch viel weiter, die sind vor allen Dingen im 19. und 20. Jahrhundert wichtig geworden.
Ja, das ist ganz ironisch, da musste ich jetzt noch mal dran denken, dass ich in meiner Jugend und bestimmt auch viele, weiß ich nicht, etwas jüngere, vielleicht Millennials, die das hören, wahrscheinlich mit dem Perserreich das erste Mal so in Kontakt gekommen sind. Und da musste ich jetzt ein bisschen lächeln, als ich darüber nachgedacht habe, mit diesem Film 300 von Zack Snyder, wo die Griechen gegen die Perser kämpfen. Und die Perser sind ja in diesem Film, der basiert auf einer Graphic Novel, auf einem Comic von Frank Miller, die sind ja richtig barbarisch gezeichnet, also fast so wie Menschenfresser, auch sehr so queer-homophob so ein bisschen, dieser Xerxes, dieser König und so weiter. Und jetzt, als ich ihr Buch dazu gelesen habe und darüber nachgedacht habe, fand ich interessant, ach so, das ist nicht irgendwie ein Spezifikum jetzt dieses Films, also dass die Perser so als das Antagonistische, das Böse dargestellt werden, sondern das ist tatsächlich bei uns eigentlich kulturell so und auch aufgrund der Geschichtsschreibung, weil wir uns eben in dieser Linie mit den Griechen verorten und für die sind eben die Perser das Feindbild, richtig?
Da ist was dran, muss ich sagen. Und ich hätte diesem Film oder auch der Novel, Graphic Novel, nie vorgeworfen, dass sie ein solches Bild zeichnen. Jeder Regisseur, denke ich, hat alles Recht der Welt, etwas zu tun. Aber sowohl hinter der Novel als auch hinter dem Film steckt eben doch eine Ideologie, die natürlich in Iran wahrgenommen worden ist und kritisch beäugt worden ist. Aber selbst, ich habe ein Seminar zu dem Film gemacht, selbst wir haben eben festgestellt, auch durch Selbstverlautbarungen sowohl des Autors als auch des Regisseurs, dass da deutlich mehr dahinter steckt und dass das eine Chiffre ist eigentlich für Auseinandersetzungen mit Feinden, die, ja, wie soll ich das sagen, durch Klischees, durch Stereotype, durch Feindbilder wirklich geprägt ist. Und ja, aber was das Feindbild angeht, das bezieht sich sehr stark auf die sogenannten Perserkriege, also die Auseinandersetzungen zwischen Griechen und Persern, nicht allen Griechen und nicht nur den Persern, können wir vielleicht später noch drüber sprechen, zu Beginn des 5. Jahrhunderts. Aber es gibt auch andere Persienbilder. Zum Beispiel in der biblischen Überlieferung gibt es ein sehr positives, aufs Ganze gesehen, ein sehr positives Perserbild. Die Perser sind die, die die babylonische Gefangenschaft beenden. Kyros schickt die Judäer aus Babylonien zurück.
Baut den Tempel mit auf oder gibt
genau,
das auch
nicht? Oder sorgt dafür, dass der Tempel aufgebaut worden ist. Das Kyros-Bild in der Bibel, Kyros ist einer, ich glaube, der einzige Fremdherrscher, der als Messias bezeichnet wird, also als Gesalbter Gottes bezeichnet wird. Also ein sehr positives Bild. Und auch in der griechischen Überlieferung gibt es nicht nur dieses negative Stereotyp, sondern die Griechen waren auch zur eigenen Selbstvergewisserung daran interessiert, den Gegner barbarisch erscheinen zu lassen, aber sie waren gleichzeitig auch fasziniert von ihm, von dem, was in dem Reich maßgeblich war, was dort an Reichtum vorhanden war und ähnliches mehr. Und ein Autor wie Xenophon in seiner Kyropädie, also in seiner Erziehung des Kyros, in dieser Schrift zeichnet den Kyros als einen idealen Herrscher und schaltet sich damit in die innergriechischen Diskussionen über die rechte Staatsform ein. Und wenn eben ein Monarch so wäre, wie der Kyros dort gezeichnet wird, wäre die Monarchie durchaus eine ernstzunehmende Alternative zu Demokratie, zu Oligarchie oder Ähnlichem. Also dieses sehr aufs Ganze gesehen positive Kyros-Bild zieht sich auch durch die Geschichte hindurch. Diese Kyropädie ist Stoff für Prinzenerziehung in der frühen Neuzeit gewesen, eines der meistgelesenen Bücher in Europa. Jedenfalls an Fürstenhöfen oder in intellektuellen Kreisen. Also es gibt beide Bilder von Persien. Das stereotype Feindbild, wenn man so will, die Barbaren des Ostens, orientalische Despotie als Stichwort und auf der anderen Seite aber durchaus eben auch etwas Vorbildhaftes, was vermittelt wird.
Sie haben gerade Xenophon angesprochen. Im Buch haben Sie geschrieben, dass es in Ermangelung eines persischen Herodot oder Xenophon muss man zum Beispiel diese beiden dann zitieren. Wie ist denn die Quellenlage zu dieser Zeit? Gibt es da keine großen persischen Geschichtsschreiber oder so, auf die man zurückgreifen kann?
Nein, die gibt es eben nicht. Wir haben schriftliche Überlieferung vom Boden des Perserreiches, also auch aus Iran selbst. Das sind Königsinschriften in mehreren Sprachen. Einerseits, und dann gibt es Verwaltungsschriftgut, was deutlich macht, wie entwickelt eigentlich die Verwaltung des Perserreiches gewesen ist. Aber eine Historiografie, eine Geschichtsschreibung, eine Literatur im eigentlichen Sinne gibt es in Iran erst in der Spätantike. Dort vor allen Dingen beeinflusst durch das, was die Nachbarn vorlegen, mit der Geschichtsschreibung auf der einen Seite, mit dem religiösen Schrifttum, also den sogenannten heiligen Texten auf der anderen Seite. Bis dahin war das gesprochene Wort in Iran immer wichtiger als das geschriebene Wort, wenn man von den Königsverlautbarungen und dem Verwaltungsschriftgut einmal absieht. Und das macht es für uns so schwer, eben den indigenen Blick auf das Perserreich zu werfen, wenn man vom Blick der Könige absieht, die in ihren Inschriften natürlich ein bestimmtes Bild ihres Reiches vermitteln. Entschuldigung, deswegen sind andere Zeugnisse wie die archäologische Überlieferung zum Beispiel, die Münzen und andere Bildträger vor allen Dingen so wichtig geworden für die Rekonstruktion der Verhältnisse im Perserreich durch uns Wissenschaftler.
Das ist interessant. Es gibt ja diesen Ausspruch, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber ja auch von den Schreiberlingen. Ne? Also es muss natürlich auch eine Schriftkultur gegeben haben, damit das dann erhalten ist oder halt die Quellen irgendwie robust gewesen sein, nicht verbrannt sein oder so, damit man dann überhaupt dann noch darauf zugreifen kann. Sie haben jetzt vom Perserreich schon öfter gesprochen, von den Achämeniden. Das geht ja so 550 vor Christus los. Also, oder das ist, glaube ich, das ungefähre Datum, wo man dann sagt, ab da spricht man über das Perserreich. Was lässt sich denn über das sagen, was vorher war? Also bevor dann die Achämeniden wichtig werden und dann eben die Perserkriege sind. Was weiß man denn dazu?
Wir sind es gewohnt, wenn wir an antike Hochkulturen vor den Persern denken, vor allen Dingen an Ägypten zu denken, auf der einen Seite natürlich, und dann an das Zweistromland Mesopotamien andererseits. Und darüber hat man ein bisschen vergessen in der breiteren Öffentlichkeit, dass es auch auf dem Boden des heutigen Iran eine Kultur gegeben hat, die sogenannte elamische Kultur, mit einer Sprache, die mit keiner anderen Sprache der Welt in Verbindung steht, nach all dem, was wir wissen. Und die schon auch im 4. Jahrtausend, dann 3. Jahrtausend, also fast zeitgleich mit den mesopotamischen Hochkulturen, sicherlich auch beeinflusst von diesen, eine Hochkultur entwickelt. In das Zentrum dieser Kultur war die alte Stadt Susa, die dann auch bei den Achämeniden, den Perserkönigen, dann noch eine wichtige Rolle spielt. Und in der Zeit, in der wir uns dann befinden, im ersten Jahrtausend, also im 7., 6. Jahrhundert, waren die sogenannten Neu-Elamer, wie sie dann heißen, ernstzunehmende Gegenspieler der assyrischen Könige vor allen Dingen, von denen sie kurz zuvor, also 100 Jahre zuvor, besiegt werden, wo sich dann aber trotzdem in diesem Südwest-Iran so ein Nachfolgereich, ein spätelamisches Reich hält. Und das beeinflusst sehr stark die Bevölkerung in dem Gebiet, auch in dem dann die Perser unter Kyros groß werden. Das heißt also, die frühe persische Kultur ist eine vielfach beeinflusste Kultur mit iranischen Elementen, aber dann eben auch mit sogenannten fremden, also elamischen Elementen, auch beeinflusst zweifellos durch die Kulturen des Zwei-Stromlandes. Und ja, dieser Hintergrund muss bedacht werden, wenn man erklären möchte, warum ausgerechnet aus diesem südwestiranischen Raum, aus der heutigen Provinz Fars, nun jemand kommt, der ein Weltreich begründet, was letztlich dann unter seinen Nachfolgern von Libyen im Westen bis nach Zentralasien, vom Steppenraum der früheren Sowjetunion bis nach Arabien immerhin gereicht hat und bis nach Pakistan.
Bevor wir dazu kommen, kann man sagen, in welche Kultur dann jetzt Zarathustra, und in den es ja in der nächsten Folge eher noch gehen soll, fällt, denn da scheint ja ganz unklar zu sein, wo man den verortet. Also manche sagen im 2. Jahrtausend vor Christus, im 1. Es gibt auch, ich glaube, das sind neuere Ideen, dass er 600 vor Christus erst gelehrt hat. Was kann man dazu sagen?
Also ich kann es an meiner Person vielleicht festmachen. Unter dem Einfluss meiner akademischen Lehrer habe ich noch in meiner Dissertation die Meinung vertreten, dass Zarathustra eben ins 1. Jahrtausend vor Christus gehört, also in die Zeit unmittelbar vor den Achämeniden. Bin jetzt aber nicht zuletzt unter dem Eindruck der Qualität und des Inhalts der frühen Texte, die mit den Zoroastriern verbunden werden, dem sogenannten Gathas, den Gesängen Zarathustras, der Meinung, dass wir Zarathustra, wenn er eine historische Person gewesen ist, auch das wird angezweifelt von einigen, dass wir dann an der Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend vermutlich irgendwo uns befinden, unzweifellos irgendwo in Ost-Iran, also in Nordost, manche sagen auch Südost-Iran, und wie dieses Gedankengut Zarathustras dann nach Westen gelangt, das ist ebenfalls sehr umstritten bis heute, was eben daran liegt, dass wir diese Texte der Zoroastrier erst in einer Form besitzen, die in der Spätantike schriftlich niedergelegt worden ist. Und bis dahin sind viele dieser Texte, der sogenannten altavestischen Texte, zu denen diese Gesänge Zarathustras gehören, und das sogenannte jüngere Avesta, dass die eben in der Zwischenzeit entstanden sind, aber sehr stark eben mündlich geprägt sind, in liturgischen Zusammenhängen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das Problem bei unseren Achämeniden und und Zarathustra ist nun, dass Darius der Erste in seinen Inschriften einen Gott besonders hervorhebt. Er ist nicht der Einzige für ihn, aber der, den er anruft, dem er die Ordnung, der er vorsteht, verdankt, dessen Hilfe er nachsucht. Und das ist der Ahura Mazda, der weise Herr. Und der spielt eben auch in diesen Gathas Zarathustras eine Rolle, sodass man früher sehr schnell den Schluss gezogen hat, die Achämeniden seien Zoroastrier oder Zarathustrier gewesen. Mhm. Und das wird heute durchaus kritisch gesehen, gerade wenn man Zarathustra deutlich vordatiert oder in eine ältere Zeit datiert, dann wären höchstens die sogenannten jungavestischen Texte in der Achämenidenzeit und danach entstanden. Aber die Rolle, die Ahura Mazda bei Zarathustra in den Gesängen spielt, ist eine noch viel dezidiertere eigentlich als die, die Ahura Mazda spielt in achämenidischen Zusammenhängen. In den Inschriften des Dareios ist er die maßgebliche Person, aber Dareios spricht auch von den anderen Göttern, die es gibt. Und wenn wir uns das Verwaltungsschriftgut angucken, dann sehen wir, dass in der Persis, also da, wo Dareios sein Zentrum besaß, auch Kyros vorher schon, dass dort eine Fülle von Gottheiten verehrt worden ist. Eben nicht nur Ahura Mazda. Man kann doch nicht mal sagen, dass Ahura Mazda die ganz entscheidende Person jetzt bei diesen Verehrungen gespielt hat. Und das Ganze macht es eben so schwierig, Zoroastrismus, wie die Griechen gesagt haben, oder Zarathustrismus und die politische Geschichte Irans in Zusammenhang zu bringen und zu sagen, also die waren Zarathustria, da hat Zarathustra gelebt. Es ist komplizierter und bis heute nicht wirklich zu entscheiden.
Mhm. Vielleicht können wir mal jetzt über das Achämenidenreich sprechen. Kyros der Große haben Sie schon angesprochen. Das erste Weltreich der Geschichte, sagt man. Wie kommt es dazu, zu diesen Ausmaßen?
Ja, dieser Kyros, wie gesagt, stammt aus Südwest-Iran. Und das erste wichtige Zeugnis, das wir von ihm selbst besitzen oder von Personen aus seiner Umgebung, ist eine Bauinschrift, die wir aus Babylon besitzen, der sogenannte Kyros-Zylinder. Der ein oder andere oder die ein oder andere kennt diesen Zylinder vielleicht aus dem Britischen Museum. Er spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch im Selbstverständnis der Iraner bis heute, ist ausgestellt gewesen in Teheran, ist in die USA gebracht worden, nach Indien und so weiter.
Ah ja, ich habe es gerade hier gegoogelt, stimmt, das hat man schon mal gesehen, ja.
Damit gesagt wurde, dieser Kyros ist jemand gewesen, der zum ersten Mal in der Geschichte die Idee der Menschenrechte vertreten hat. Wie ist es dazu gekommen? Also diese Inschrift stammt aus Babylon und 539 ist Kyros relativ gewaltfrei dann in Babylon eingezogen. Das ist auch das Datum, an das dann bei der großen Feier in Persepolis 1971 durch den Schah-Sohn, den letzten Schah von Persien, erinnert wurde. Zuvor hatte Kyros aber schon andere Gebiete unter persische Kontrolle gebracht. Und zuerst das sogenannte Mederreich, wohl eher eine Konföderation von Stammesführern und Stämmen in Nordwest-Iran. Dann letztlich Kleinasien mit dem Lyderreich, Krösus, die Geschichte von Krösus oder Kreusos griechisch, kennen die einen oder anderen vielleicht. Und dann im Anschluss daran eben das sogenannte Neubabylonische Reich unterworfen und ist dann in Babylon eben eingezogen. Warum hat er das tun können? Weil es in diesen Gebieten Personengruppen gab, die mit ihren eigenen Herrschern unzufrieden waren. Um das am Beispiel Babyloniens mal zu verdeutlichen, dieses Neubabylonische Reich, dessen wichtigster Herrscher Nebukadnezar war, dem wir etwa das Ishtar-Tor verdanken, was in Berlin ausgestellt wird, der die Juden in die Judäa, muss man sagen, nicht die Juden, die Judäa in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Und einer seiner Nachfolger ist König Nabonid gewesen, der letzte dieses neubabylonischen Reiches. Und es gab gerade in Babylon selbst Priester, andere Angehörige der Elite, die mit diesem Nabonid sehr unzufrieden waren. Der hatte auch zeitweilig Babylonien verlassen, war nach Nordarabien gezogen und so weiter. Und den Kyros unterstützen als eine Alternative zu diesem Nabonid eben auch Personen aus Babylonien selbst. Und das ermöglicht ihm eben etwa Babylon einzunehmen ohne Gewalt. Es hatte vorher Auseinandersetzungen gegeben mit vielen Toten, aber Babylon selbst, die große Weltstadt, kann von Kyros eben ohne Gewalt eingenommen werden. Und dann verhält er sich, nachdem er dieses große Gebiet erobert hat, jedenfalls nach Ausweis der griechischen Zeugnisse sehr tolerant und sehr weise. Die angeblich werden die Könige, die er besiegt hat, nicht getötet oder so etwas, sondern sie werden zu seinen Beratern, ein Krösus wird zu seinem Berater. Ähnlich verhält er sich auch in Babylonien mit wichtigen Personen. Und er scheint aufs Ganze gesehen eine kluge Politik betrieben zu haben, die an die alten Verhältnisse anzuknüpfen sucht und sich nicht als Fremdherrscher geriert. Und in dieser Pyros-Zylinder-Inschrift stellt er sich eben dar als jemand, der vom Stadtgott Marduk Bel in Babylon erwählt worden ist, um diese ungerechte Herrschaft des Nabonid zu beenden und nun eine neue Zeit anbrechen zu lassen, die ja für die Menschen in Mesopotamien eben positiv ist, heilsam sein wird und so weiter. Also eine Mischung aus expansionistischer, militärischer Gewaltpolitik auf der einen Seite und klugem Agieren, was die Suche nach Verbündeten angeht, was die Politik angeht, seine Herrschaft eben nicht als Fremdherrschaft erscheinen zu lassen.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und wieso Menschenrechte? Also hat das einen universalistischen Charakter gehabt?
Ja, das ist, dieser Pyros-Zylinder berichtet darüber, also eine Bauinschrift, wie gesagt, aus Babylon, Ende des 19. Jahrhunderts gefunden. Sie berichtet darüber, dass Pyros sich eben als Alternative zu Nabonid darstellt und sagt, er habe vieles wieder an den Platz gestellt, an dem es ursprünglich stand, bevor dieser Unheilskönig Nabonid alles in Unordnung gebracht hat. Und gleichzeitig wusste man ja, dass der Kyros die Judäer aus der babylonischen Gefangenschaft entlassen hat. Mhm. Und auch in dieser im Kyros-Zylinder-Inschrift wird gesagt, dass er Bevölkerungsteile zurückgeführt habe. Daraus hat man geschlossen, und nur zu gern geschlossen, dass dieser Kyros eben ein Friedensherrscher gewesen sei, der so ganz anders war als die anderen Herrscher des Vorderen Orients, wie man die Assyrerkönige kannte oder so. Und dieser Gedanke ist in Iran sehr gern aufgenommen worden und ganz besonders gern von den Pahlavis, also den beiden Schahs, die letzten Schahs, Schahvater und Schahsohn. Und es ist der Schahsohn gewesen, der diesen Kyros als sein großes politisches Vorbild darstellt. Das tut er natürlich, weil er weiß, welchen positiven Eindruck der im Westen gemacht hat. Und ich werde für euch sein, was Kyros für die alten Perser gewesen ist. Das ist so ein bisschen die Quintessenz seiner Idee. Und er hat eine Kopie des Kyros-Zylinders den Vereinten Nationen geschenkt. Und dort im Hauptgebäude der Vereinten Nationen ist diese Kopie des Kyros-Zylinders ausgestellt. Und da steht drüber The First Declaration of Human Rights. Meines Erachtens, ich habe das mehrfach eben auch zu Papier gebracht, kann von Menschenrechten in dem Sinne, in dem sie heute begriffen werden, wirklich erst ab der Aufklärung, der europäischen Aufklärung, die Rede sein. Und ich habe mich mal auf die Spur begeben, wer denn diesen Kyros zum Menschenrechtsanwalt macht. Und eine der wunderbarsten literarischen Stimmen in Deutschland ist Christoph Martin Wieland gewesen, der Goethe-Zeitgenosse. Der hat ein kleines Versepos geschrieben in homerischer Art, wenn man so will. Ja. Und dort bezeichnet er diesen Kyros eben als Begründer der Rechte oder als Verteidiger der Rechte der Menschen. Also wenn der Schah sich hätte berufen wollen auf irgendetwas und dann seine Politik vielleicht sogar danach hätte ausrichten wollen, was er nicht getan hat, dann hätte er nicht auf den Kyros-Zylinder Bezug nehmen müssen, sondern auf diesen Kyros des Versepos von Wieland.
Und dieses Reich wird dann aber noch erweitert, also Ägypten, ne, wird zum Beispiel später eingegliedert?
Genau. Der Sohn des Kyros, Kambyses, wohl aus derselben Familie und Dynastie stammend, die sich auf einen Herrn namens Theispes zurückführt, also die Theispiden. Dieser Kambyses gewinnt Ägypten hinzu. Und dann gibt's eine Krise. Kambyses stirbt auf dem Rückzug aus Ägypten, weil es Aufstände in Iran gibt. Diese Aufstände werden von Darius niedergeschlagen, der so tut, als wenn er aus derselben Familie stammt, vermutlich aber ein Usurpator gewesen ist und der dann eben die achämenidische Linie begründet und der gewinnt andere Gebiete hinzu. Der gewinnt vor allen Dingen hinzu die Gebiete im Nordost-Iran, dann vor allen Dingen die indischen Gebiete, womit nicht das heutige Indien gemeint ist, sondern die Gebiete am Indus, also heute würde man sagen Afghanistan, Pakistan. Und er sichert die Herrschaft auch in Kleinasien, in Ägypten und so weiter. Und er und sein Sohn Xerxes sind dann diejenigen, die bei einer weiteren Expansion in den Ägäisraum hinein dann eben scheitern gegen den Hellenenbund, wenn man so will. Was sie dort vorgehabt haben, ob sie das wirklich ins Reich integrieren wollten, oder ob sie nur dafür sorgen wollten, dass dieser Ägäisraum als Westgrenze des Achämenidenreiches, so als Grenzraum, eben ein sicherer Grenzraum gewesen wäre, das ist bis heute umstritten.
Und auch bei Darius ist es da auch so, dass sich dieses positive Bild von Kyros weiterzieht, weil eigentlich ist das doch eine brutale Expansionspolitik, die da irgendwie stattgefunden haben muss. Oder ist das immer nur eine Selbstzuschreibung, aber es scheint ja auch eine Fremdzuschreibung zu sein.
Ja, also wir haben nicht diese Bandbreite an Darstellungen, die wir bei Kyros besitzen, mit den biblischen Nachrichten über ihn, mit Xenophons Kyropädie, sondern Darius, das Bild des Darius ist natürlich sehr stark eben durch die Perserkriege unter Darius, eben der Schlacht von Marathon, und so weiter geprägt und noch negativer dann das Bild in der griechischen Überlieferung des Xerxes. Aber dazu ist zu sagen, dass wir natürlich die Stimmen der Perserfreunde in Griechenland, die es gegeben hat, nicht kennen. Also durchgesetzt in Griechenland, literarisch und so weiter, haben sich die persienkritischen Stimmen aufs Ganze gesehen. Und vor allen Dingen ist es der athenische Blick, der uns das Perserreich näher bringt, wenn man so will. Sodass, wenn wir uns dem Darius nähern wollen, wir auf dessen eigene Verlautbarungen in seinen Inschriften eben Bezug nehmen müssen. Und er ist eigentlich derjenige, der die Herrschafts- und Herrscherideologie der Perserkönige begründet. Und seine Nachfolger orientieren sich bei allen Veränderungen im Einzelnen an diesem von ihm gesetzten Beispiel.
Was ist denn diese Ideologie? Weil wenn man so ein Reich immer erweitert, dann ist das natürlich schwer zu kontrollieren. Das kann man natürlich durch Gewalt oder Gewaltandrohungen machen. Aber wie Sie schon sagen, ist ja Ideologie, Glaube auch immer ein Mittel. Was ist die denn?
Also es sind vor allen Dingen drei Aspekte, die Darius in ganz besonderer Weise betont. Das erste ist der Aspekt, dass er aus der rechten Familie stammt, wenn man so will. Deswegen sein Versuch, an die Linie des Kyros anzuknüpfen in irgendeiner Form. Ja. Der zweite Aspekt, der eine Rolle spielt, ist der der göttlichen Sanktionierung. Das heißt, er gibt alles aus, als von Ahura Mazda gewünscht. Ahura Mazda hat die göttliche Weltordnung geschaffen. Das war eine gute Ordnung. Die ist in Unordnung geraten. Und er hat den Raios erwählt, um diese in Unordnung geratene Ordnung wieder gerade zu rücken und positiv auszurichten. Und der dritte Gedanke ist, dass die Könige, also der Raios selbst und seine Untertanen eine Art Schicksalsgemeinschaft verbindet. Das heißt also, er sorgt für seine Untertanen, ein bisschen wie das der Schah im 20. Jahrhundert dargestellt hat in seinen Verlautbarungen. Er sorgt für seine Untertanen, dass es ihnen gut geht, dass sie wirtschaftlich gut dastehen, dass es keinen Angriff von außen gibt und so weiter und so fort. Und dafür schulden sie ihm Loyalität. Und man kann aufs Ganze gesehen sagen, also abgesehen vielleicht von Ägypten, was immer ein Unruheherd gewesen ist, es ist vergleichsweise ruhig während der ganzen Zeit nach Darius und vor allen Dingen auch nach Xerxes gewesen im Perserreich. Und der Untergang ist eher überraschend gekommen für dieses Reich. Und das lag daran, dass den Perserkönigen gelang durch eine kluge Politik, die anknüpft an Älteres, die versucht, in religiösen, kulturellen Dingen relativ, Anführungsstrichen, tolerant zu sein, die aber gleichzeitig auch eine strenge Aufsicht durchführt. Also an entscheidenden Stellen stehen persische Garnisonen. Ja, also wenn jemand aufgemuckt hätte, dann hätte man zugeschlagen. Aber viele Menschen haben zweifellos diese Zeit im Iran, im Reich selbst als eine Zeit der Ruhe und der Ordnung empfunden. Die Straßen waren sicher, die waren überwacht. Ja, der Handel funktionierte auch über weite Strecken. Also es gab Sicherheit, auch im Kleinen, wenn man so will. Es gab wenige Aufstände und das hat man sicher den Perserkönigen in irgendeiner Form angerechnet und ist auch aus diesen Gründen loyal geblieben. Aber wenn man nicht loyal geblieben ist, dann schlugen die Perser genauso brutal zurück, wie es die Assyrerkönige vorher gemacht hatten. Aber sie haben ja in ihren Verlautbarungen, in den Inschriften und in den Reliefs ihre Herrschaft dargestellt als eine Herrschaft, die nur zum Wohle der Untertanen gedacht war. Die Assyrer haben brutale Szenen an ihre Palastwände, an ihren Palastwänden angebracht, ja, und gesagt, so, wenn ihr nicht huscht, dann passiert euch dieses oder jenes. Seht die abschreckenden Beispiele. Das machen die Perser nicht, auch wenn es unfriedliche Sujets gibt, aber man hat von der Pax Achämenidica gesprochen, also der Friedensordnung der Achämenidischen, weil die Reliefs so die Welt darstellen, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen, habe ich das mal genannt, gewesen sei. Und es nur zum Wohle aller gewesen ist, dass es diese Herrschaft der Perserkönige gegeben hat.
Spiegelt sich das auch, jetzt haben Sie schon angesprochen, was auf den Gebäuden zu sehen war, so in Religion und Ethik vielleicht wieder? Also was weiß man da über diese Zeit, was so vielleicht die generelle kosmische Weltanschauung war? Ahura Mazda haben Sie gerade angesprochen, das ist aber kein Monotheismus, das ist einer von vielen?
Genau, also jedenfalls für die Achämeniden gilt das auf jeden Fall. Denn einerseits werden in den Inschriften auch andere Gottheiten genannt, selbst von den Nachfolgern des Darius werden dann noch die Göttin Anahita und der Gott Mitra genannt. Bei Darius ist es wirklich Ahura Mazda, der namentlich als einziger auftaucht. Aber er spricht auch von den anderen Göttern, die es gibt. Und das Verwaltungsschriftgut aus der Kernprovinz, also aus Fars, aus Persepolis, der, ja, kann man das sagen, ideologischen Hauptresidenz der Perserkönige, zeigt, da sind elamische Götter verehrt worden, da sind babylonische Götter verehrt worden, da sind iranische Gottheiten verehrt worden, es sind Berggipfel verehrt worden, es sind Naturgottheiten verehrt worden. Also die Perserkönige ordnen an, dass Opfergaben bereitgestellt werden zur Verehrung dieser vielen Gottheiten.
Okay.
Wenn wir sagen, das waren babylonische Gottheiten oder elamische Gottheiten, dann trennen wir diese Gottheiten so in verschiedene oder stecken sie in verschiedene Schubladen. Vielleicht haben die Menschen dort in Fars einen elamischen Gott wie einen Gott namens Humban auch als persischen Gott angesehen. Ja, also der war gar nicht der fremde Gott, der da irgendwie noch weiter verehrt wurde, sondern den haben sie vielleicht integriert in ihrem Pantheon. Und aber jedenfalls eine Fülle von unterschiedlichen Gottheiten. Und die Perserkönige haben sehr darauf geachtet, auch in anderen Gebieten, in Ägypten und so weiter, sich nicht als Religionsfrevler vorzustellen oder vorstellen zu lassen.
Weiß man, woher das, also lag das an sich, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht auch im persischen Glauben schon begründet, dass man an verschiedene Götter schon geglaubt hat? Oder ist das vielleicht eher ein politisches Taktieren, den anderen nicht auf die Füße treten zu wollen, oder eine Mischung?
Ich würde sagen, eine Mischung ist es. Also auf der einen Seite war die Götterwelt auch auf dem Hochland von Iran und in Südwest-Iran vor allen Dingen sehr divers, einfach weil es unterschiedlichste Traditionen der Götterverehrung dort gab. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben die Könige auch versucht, das für sich zu nutzen, indem sie eben nicht gesagt haben, ihr müsst jetzt alle Ahura Mazda verehren oder nur die iranischen Götter oder so etwas, sondern sie haben sich als Förderer der unterschiedlichsten Kulte geriert. Das machen sie auch in Babylonien etwa, wenn Darius diese Inschrift von Bisutun, mit der ich begonnen hatte, dort in einer Kopie aufstellen lässt. Und dort ist der Gott, der ihm die Herrschaft verleiht, nicht Ahura Mazda, wie eben in Iran, sondern es ist Bel Marduk, also der Hauptgott der Babylonier. Und genauso zeigen sich die Perserkönige auch in Ägypten als Verehrer des Apis-Stiers zum Beispiel und so weiter. Und es ist erst die Tradition im Zusammenhang mit Aufständen in Ägypten. Die Ägypter waren sehr stark auf Eigenständigkeit bedacht und die dann eben aus Personen wie einem Darius oder vor allen Dingen auch einem Xerxes und einem oder Kambyses, dem Eroberer von Ägypten, oder einem Artaxerxes, dem Dritten, der dann noch einmal Ägypten erobert, dann auch religiöse Frevler macht. Aber in Wirklichkeit, das hat die Forschung gezeigt, war der Kambyses nicht weniger, wie soll ich das sagen, ägyptophil oder bemühte sich um die rechte Verehrung der Götter in Ägypten als die Könige vor ihm und nach ihm.
Ja, interessant. Ich musste bei diesem, sagen wir mal, multikulturellen oder Erfahrungen verschiedener Götterwelten an Milet denken, also da, wo man dann sagt, da entsteht irgendwann die westliche Philosophiegeschichte, weil es da ja auch immer heißt, bei diesen Vorsokratikern sind eben auch viele dabei, die viel gereist sind, die verschiedene Weltanschauungen gesehen haben und die deswegen dann auch erst befähigt wurden, diese verschiedenen Fragen sich zu stellen oder auch so zu streiten über diese Weltanschauung. Milet als Überleitung ist ja dann in den Perserkriegen zerstört worden. Wie kommt es denn zu diesem Krieg? Warum begehren die Griechen auf? Und was mich jetzt vor allem, wir gehen ja jetzt auch schon langsam hier aufs Ende zu, dieses Gesprächs interessieren würde, welche Ideologien clashen da miteinander? Also in Griechenland, da haben wir die Poleis, die Stadtstaaten, die in so Selbstregierung sind. Und beim Perserreich natürlich haben wir dieses große Königtum. Also sind das ja politische Weltbilder auch, die da dann miteinander im Krieg sind?
Nein, würde ich nicht sagen. Also auch in den Gebieten, die die Perser dann kontrollieren, im westlichen Kleinasien etwa, sie gewinnen ja diese Gebiete, die sie in den Perserkriegen verloren haben, wieder zurück im 4. Jahrhundert oder schon ausgehenden 5. Jahrhundert. Und sie haben keine Probleme damit, dass dort Poleis existieren, also Stadtstaaten mit einer eigenen internen Regierung. Sie hätten Probleme damit, wenn die versuchen, sich selbstständig zu machen und auszuscheren aus dem Reich. Das wäre ein Problem. Und ja, wie kommt es dazu? Herodot sagt, die Zeit unmittelbar vor dem sogenannten Ionischen Aufstand, also von 500 bis 494 fand der statt, sei der Höhepunkt der Kultur in Milet gewesen. Das heißt, da war die Stadt schon persisch beeinflusst, persisch kontrolliert und trotzdem spricht man also vom Höhepunkt. Also die Zeit, in der die Vorsokratiker dort aktiv sind. Ähnliches könnte man über die Stadt Ephesos sagen. Und wir wissen, wie zahlreich, Sie haben das ja schon angedeutet, die Verbindungen von Kleinasien in den Osten gewesen sind. Ephesos beteiligt sich auch nicht am Ionischen Aufstand. Milet wird zerstört, nicht weil die Perser das unterbinden wollen, sondern weil es dort einen Stadtherrn, einen Tyrannen gibt namens Aristagoras, der bei einem gescheiterten aufgrund eines gescheiterten Unternehmens im Ägäisraum die Rache der Perser befürchtet und nun seine Landsleute auffordert und auch dazu gewinnt, einen Aufstand zu wagen gegen die Perser. Er gibt das natürlich als einen politischen Kampf eben auch aus. Und am Ende dieses Kampfes, der größere Teile Kleinasiens infiziert, könnte man sagen, und auch Zypern, Teile Zyperns infiziert, schlagen die Perser zurück und Milet wird, wie wir heute wissen, teilzerstört. Also schon in der darauf folgenden Sebundzeit ist Milet wieder eine wichtige Polis. Also so ganz zerstört worden kann die Stadt nicht geworden sein. Und es sind Teile der Bevölkerung, vor allen Dingen vermutlich der Eliten, der Handwerker und so weiter, ins Perserreich deportiert worden und dort in bestimmte Teile des Reiches auch zur wirtschaftlichen Förderung dieses Reiches gebracht worden und dort wieder angesiedelt worden. Aber natürlich ein Zeichen an die anderen Griechen, verscherzt es nicht mit uns. Dann können wir auch anders, als wir es üblicherweise wollen. Aber wie gesagt, die Kleinasien ist wirklich auch deshalb so ein Hub gewesen, was die geistige Entwicklung, also gerade in der Philosophie angeht, weil es diese Verbindungen nach Westen und Osten gleichzeitig gegeben hat und man ganz viele Anregungen dort aufnehmen konnte. Also die Mathematik aus Mesopotamien zum Beispiel, die Astrologie, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte im Mesopotamien, und das griechische Wunder, wenn man so will, in Westkleinasien und dann in Griechenland selbst, ist zum Teil auch erklärbar durch diese Rolle, die das Perserreich als Öffner in eine weitere Welt gespielt hat.
Was sind denn noch, ja, das ist jetzt eine große Frage, vielleicht wichtige Stationen dieser Perserkriege und eventuell auch welche, auf die wir mit dem griechischen Blick vielleicht so ein bisschen unsere Sicht verstellen?
Also was in letzter Zeit sehr stark bei der Achämenidenforschung betont worden ist, ausgehend von vergleichenden Imperiumsforschungen, also dass man eben Weltreiche auch in späteren Epochen sich mal näher angeschaut hat, was sind Bestimmungsfaktoren dieser Reiche. Da hat man noch deutlicher herausgearbeitet, einerseits, welche Rolle ein solches Reich bei der Vermittlung von Ideengut, nicht nur von Waren, sondern eben auch von Ideen gespielt hat. Und das können wir beim Perserreich sehr schön sehen. Ich habe das eben bezogen auf Milet ja schon angedeutet. Es kommt in dieser Zeit auch dazu, dass in der Agrartechnik, in der Infrastruktur neue Entwicklungen zu beobachten sind, dass Tiere plötzlich und Pflanzen im Westen auftauchen durch Vermittlung des Perserreiches, die man vorher nicht gekannt hat. Also der Hahn und das Huhn spielen plötzlich seit der Perserzeit auch in der griechischen Kunst eine viel größere Rolle als vorher. Ah. Der Reis taucht auf etwa. Der Pfau als königliches Tier taucht auf. Und in Griechenland selbst gibt es Adelskreise, auch in Athen, so im ausgehenden 5. Jahrhundert, die sich persisch kleiden, ja, die persische Kleidung und Tracht anlegen, die den Sonnenschirm als Statusträger plötzlich propagieren, wenn man so will.
Ja, das ist ja heute noch so, bei Pferderennen oder so.
Ja, oder die Pfauenzucht, die dann an die Seite der Pferdezucht bei den Aristokraten tritt zum Beispiel und ähnliche Dinge mehr. Also dieses Perserreich als der große Vermittler nach Westen hin, aber wie wir heute wissen, auch nach Osten hin. Also die Verbindungen entlang der, das was man später die Seidenstraßen genannt hat, entlang des Indischen oder im Rahmen des Indischen Ozeans, da öffnen sich auch neue Welten, in denen das Perserreich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Dasselbe gilt für das Rote Meer, wo plötzlich Südarabien auftaucht auf dem Schirm des der Leute im Mittelmeer. Und so. Also die sitzen, wenn man so will, im Zentrum einer, man könnte fast sagen, protoglobalisierten Welt, diese Perserkönige. Und dadurch, dass sie dieses Reich begründet haben und für relative Sicherheit gesorgt haben, kommen eben Waren, Ideen, Personen in Räume, in denen sie vorher nicht beheimatet gewesen sind.
Und wissen wir aus dieser Zeit noch etwas von persischen Denkern, wichtige vielleicht Schriften, die einen philosophischen Gehalt auch haben oder tatsächlich Philosophen? Also man hatte mal Zarathustra, der ja wohl vordatiert ist, aber gibt es da noch andere oder ist das Wissen verschollen?
Das Wissen ist verschollen, die hat es sicher gegeben. Aber wenn eben das gesprochene Wort wichtiger war als das geschriebene Wort, dann ist es natürlich schwierig, das herauszufinden. Und es zeigt sich zum Beispiel, die Sassanidenkönige, die aus demselben Raum wie die Achämenidenkönige stammen, also auch aus der Persis, 3. Jahrhundert bis 7. Jahrhundert nach Christus, die kennen die Perserkönige gar nicht mehr. Ja, das heißt, es sind ganz viele Geschichten sicherlich in Umlauf gewesen über groß iranische Helden, die dann gleichgesetzt wurden mit Kyros und so weiter und so fort. Aber irgendwann verschwinden die wirklichen Namen wie Kyros, Darius und so weiter aus der Tradition. Und es bleiben diese Geschichten von großen Helden Irans, die eine Rolle gespielt haben. Und in deren Umfeld tummeln sich natürlich auch Leute, die ja sie beraten, die ganz offensichtlich gelehrt sind und weise sind und so weiter. Aber wie gesagt, Literatur im eigentlichen Sinne gibt es erst seit der spätsassanidischen Zeit. Und da können wir dann wirklich auch solche Literaten fassen, die dann über die islamische Zeit dann weiter tradiert worden sind.
Was mich am Ende noch interessieren würde, so ein bisschen als offene Frage ist, wie Sie heute auf Iran blicken und auch das Verhältnis des Westens dazu. Also es gibt ja da immer noch ein großes, auch antagonistisches Verhältnis, könnte man vielleicht sagen. Also wenn wir über Kernkraft und Atombombe reden, aber auch die Situation der Frauen im Land oder vor kurzem gab es diese Raketen, die auf Israel geschossen worden. Wie blicken Sie denn als Historiker jetzt mal so allgemein gefragt auf diesen Konflikt?
Oh, das ist ganz schwer. Also ich sehe eben, dass Geschichte vielfach als Argument benutzt wird, so wie eben Schah Vater und Schah Sohn sich an den Achämeniden, auch an den Sassaniden orientiert haben, um ihre Herrschaft eben zu betonen und zu rechtfertigen. Und so ist das auch in späteren Zeiten mit anderen historischen Zusammenhängen und anderen historischen Personen passiert. Und in der heutigen Zeit kann man in Iran, sagen wir mal, ein Nebeneinander, manchmal auch ein Gegeneinander von Gruppen sehen, Gruppen, die regimefreundlich sind und sich orientieren an dem, was ein Khamenei oder andere als offizielle Version iranischer Geschichte ausgeben. Die ist natürlich sehr stark islamisch geprägt oder muslimisch geprägt, schiitisch. Und in Iran selbst gibt es dann Leute, auch nicht zuletzt Oppositionelle, die Alt-Iran wiederentdecken für sich, ja, und sagen, es gab mal andere Zeiten, die waren nicht so wie unter diesem verbrecherischen Regime, jetzt im Moment. Und auch der Sohn des letzten Schahs spielt ja in diesen Exilkreisen eine wichtige Rolle und so weiter und so fort. Und bei beiden merkt man an, dass Geschichte als Argument benutzt wird. Also Die einen verklären, wenn man so will, die altiranische Geschichte als eine Geschichte des Höhepunkts iranischer Kultur. Und die anderen distanzieren sich von der vorislamischen Zeit und sind an Machterhalt interessiert, genauso heutzutage, und setzen das brutal um. Und da einen Weg dazwischen zu finden, das ist, denke ich, die Aufgabe der Wissenschaft auch oder der freidenkenden Menschen. Und warnend die Stimme zu erheben, wenn eben Geschichte als Argument benutzt wird, wenn falsche Analogien bemüht werden, was der Kyros damals war, das bin ich für euch, ja, oder beim jetzigen Regime eben das Anknüpfen eben an die islamische Urzeit und die angeblich so glorreichen Anfänge eben dieser Zeit. Ziel bei beiden ist eben die eigene Herrschaft oder die eigenen Interessen damit zu rechtfertigen.
Ja, sehr spannend. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, und zwar: Haben Sie für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht noch einen Lektüre-Tipp, wenn man sich mit dem antiken Persien beschäftigen will? Wo sollte man reinlesen? Neben natürlich den Büchern, die Sie selbst veröffentlicht haben und die hier auch nochmal empfohlen sind.
Ja, es gibt zwei Reihen, in denen so einige Bände erschienen sind, in die man schauen könnte. Und ganz maßgeblich jetzt auch für die neuere Achämenidenforschung ist mein Kollege Robert Rollinger aus Innsbruck, der eben auch bei einer Reihe mit mir zusammen Herausgeber der Reihe ist. Und das sind die Reihen Orients et Occidents, das ist die eine Reihe, bei Steiner Verlag in Stuttgart erschienen. Und die zweite Reihe ist Klassiker et Orientalia, bei Harassowitz in Wiesbaden erschienen. Da geht es vor allen Dingen um die Bilder, die man sich im Westen oder auch anderswo von Alt-Iran gemacht hat.
Ja, vielen Dank noch für diese Tipps. Und ja, dann bleibt mir an sich noch Ihnen ja für dieses tolle Gespräch zu danken, Herr Wiesehöfer. Also ich glaube, jetzt sind nicht alle Fragen geklärt, aber jetzt ist sehr, sehr viel immerhin mal aufgeworfen worden oder auch eingeordnet worden, was sicherlich besprechenswert war. Vielen Dank.
Wenn die Hörer Interesse haben, dürfen sie sich gern an mich unter meiner Uni-Adresse wenden, wenn noch Fragen sind und so weiter.
Ja, schreibe ich gerne in die Shownotes des Podcasts rein. Genau, dann kann man sich dann melden. Ja.
Danke sehr.
Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.